Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit der Frankfurter Galeristin Gabriele Vogtländer-Tetzner-Laubenstein. Gastgeberin ist Ulrike Schneiberg. Vogtländer-Tetzner-Laubenstein, das ist schon ein ziemlicher Zungenbrecher. Ein frei oder ein unfreiwillig gewählter?
Eigentlich unfreiwillig gewählt. Wir haben geheiratet, mein Mann und ich. Er heißt Laubenstein. Ich hier ist schon Vogtländer-Tetzner, also schon ein Doppelname. Und eigentlich wollte ich Vogtländer Laubenstein draus machen, aber das konnte man nicht draus machen, das ging rechtlich nicht. Dann konnte man entweder meinen Namen vor oder seinen Namen vorstellen. Wir wollten sogar eigentlich uns auf meinen Namen einigen, weil mein Mann meinte, endlich kann man es, es sollte doch auch mal die Frau drankommen. Ich hätte es wunderbar gefunden, aber kurz vor der Hochzeit konnte es mein Mann dann doch nicht machen. Ich denke, es war nicht in erster Linie er selbst, sondern sein Vater. Und deshalb haben wir es dann nicht gemacht.
Und wie darf ich Sie jetzt ansprechen?
Sie
muss ich immer alle drei
Vogtländer sagen, Sie können Laubenstein sagen, Prestl, ich höre auf alles.
Prestl, das ist auf jeden Fall unser Stichwort. Und ich würde sagen, ich sage dann in diesem Gespräch Frau Vogtländer
gerne
zu Ihnen. Also Prestl, das ist die Galerie, die Sie nun in dritter Generation führen. Im Jahr 2010 hat Ihre Familie 100. Jubiläum in der Führung dieser Galerie, die ist aber noch viel älter. Wir werden darauf im Detail zu sprechen kommen. Ich muss Sie vorher noch was fragen, nachdem wir jetzt die Namensfrage geklärt haben. Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Ich mag gerne Rot, aber anziehen würde ich Rot nie. In Bildern mag ich ganz andere Farben als an mir. An mir mag ich eigentlich zurückhaltende Farben. Schwarz, Grau, Brauntöne, aber eigentlich nie Rot. Und in der Wohnung habe ich Rot auch nicht, sondern höchstens vielleicht in Bildern.
Das ist interessant.
Auf Feldern, in Blumen habe ich es auch gerne.
Rot und bunt.
Ja.
Und sehr lebendig. Jetzt sitzen Sie mir in einem grauen Jackett gegenüber und das steht Ihnen ausgesprochen gut. Gar nichts gegen einzuwenden. Also jetzt zum Thema Galerie Prestl. Seit 1995 führen Sie diese Galerie, die Ihr Vater vor Ihnen fast 60 Jahre lang geführt hat. Die älteste Galerie nicht nur Frankfurts, sondern Europas, wie ich gelesen habe. Das ist schon ein Ding. Sind Sie darauf stolz?
Es ist einfach eine Tatsache. Und ich akzeptiere und gutiere auch das, was meine Vorfahren gemacht haben. Aber es kommt immer darauf an, was man aktuell macht. Das andere ist Geschichte immer schon. Vor meinem Vater hat es mein Großvater schon geführt. Es ist Geschichte. Es war damals ein Auktionshaus. Jetzt hat es mein Vater danach geführt. Er hat Künstler, die auch ich weitergeführt habe. In der Hinsicht bin ich ihm auch sehr verbunden. Aber ich selbst suche ganz neue Künstler aus. Also es kommt eigentlich immer darauf an, was man im Moment macht.
Aber es ist doch interessant, dass schon zu Zeiten Ihres Vaters die zeitgenössische Malerei eine große Rolle gespielt hat, bei Ihnen noch mehr. Und es ist die älteste Galerie. Ist das ein Widerspruch?
Nein, gar nicht. Es ist immer so gewesen. Auch mein Großvater hat sich mit zeitgenössischen Sachen schon befasst, trotzdem er im Wesentlichen ein Auktionshaus gehabt hat. Er hat auch gleichzeitig eine Galerie gehabt, aber damals für Grafik. Und ihn hat auch das Zeitgenössische, die Arbeiten von jemand wie Pechstein oder die klassische Moderne, hat ihn auch interessiert. Und auch die hat er schon in an Auktionen gehabt. Und mein Vater hat genauso sich auch eigentlich immer um die aktuellen gekümmert. Aber er hat auch das, was die Geschichte der Galerie war, eben das 19. Jahrhundert gehabt oder die klassische Moderne. Aber er hat immer auch das Aktuelle gehabt. Und so geht es mir eigentlich auch. Nur bei mir ist noch mehr der Schwerpunkt auf dem Aktuellen.
Frau Vogtländer, bevor wir auf das, was Sie heute im Einzelnen tun, ganz genau und detailliert eingehen, noch ein ganz kurzer Blick auf die Geschichte. Der Gründer der Galerie, das war ein Herr Prestl.
Ja.
Und 1774 fand das Ganze statt in Nürnberg.
Ja.
Erzählen Sie ein bisschen, wie kam es zur Gründung eines solchen Ladens damals? Das kommt mir ungewöhnlich vor.
Die waren damals, es war sowohl eine Galerie wie auch eine Kupferstecherwerkstatt. Mhm. Und die Kupferstecherwerkstatt war dort auch im Beginn ein ganz wichtiger Teil. Diese Kupferstecher, die Prestls, haben über lange Zeit wichtige Sammlungen als Kupferstiche reproduziert und auf diese Art und Weise einem großen Publikum, was die Sammlung einzeln nicht kannte, aber durch diese Reproduktion diese Sammlung zugänglich gemacht. Es wurde auch gemacht für Museen, dass Museen wussten, was in anderen Sammlungen an Arbeiten vorhanden waren, weil ja damals am Anfang auch die Fotografie ja noch gar nicht entwickelt war. Demzufolge war das eine ganz wichtige Sache. Und es gibt auch eine sehr schöne Beschreibung über die Tätigkeit dieser Prestels im Brockhaus von 1910. Und da wird gesagt, dass diese Prestels gerade diese Zeichnungen und die Arbeiten der Alten in den Kupferstichen besonders gut gemacht haben. Und es wird sogar gesagt, besser als die Franzosen und auch die Engländer. Und ich denke, man darf das nicht chauvinistisch sehen, sondern es war gemeint, Franzosen und Engländer haben es bis dahin hauptsächlich gut gemacht. Aber die Prestels haben es auch sehr gut gemacht.
Und die zogen dann 10 Jahre später um nach Frankfurt und seitdem, ja, also seit 1784, gibt es ein Auktionshaus oder eine Galerie Prestel in Frankfurt, wie gesagt, seit 100 Jahren im Besitz ihrer Familie. Ja. Machen wir einen Zeitsprung zu heute, ja, oder sagen wir zu 1995, als Sie die, ja, Galerie nach dem Tod Ihres, ja, Vaters übernahmen. Ja. Sie haben ja auch Geschwister. Ja. Wieso waren Sie diejenige, die dann sprang?
Also, das war eigentlich schon ganz früh irgendwie festgelegt. Wir waren nur jeweils ungefähr ein Jahr auseinander. Meine sogenannte kleinere Schwester, die hat sich immer für naturwissenschaftliche Sachen interessiert. Die hat Tiere seziert, hat die Felle abgezogen. Wenn es ihr krank war, hat man ihr eine Blindschleiche gegeben, die auf dem Bauch liegen durfte. Und dann ging es ihr wieder gut. Meine große Schwester, die also ein Jahr älter war, die war sehr intellektuell, mit denen gab es oft Auseinandersetzungen zwischen meinen Eltern und sie hatte eigentlich immer ein bisschen eine Distanz zur Galerie, auch schon in der Schulzeit. Ich habe das eigentlich erst später erfahren. Sie hatte auch eine Freundin, deren Eltern waren Bauern und meine Eltern waren, wie gesagt, Galeristen. Und Galeristen und Bauern waren sowas Exotisches in den übrigen Berufen und beide fanden das gar nicht besonders gut. Also für sie kam das gar nicht in Frage. Und irgendwie war dann nur ich da und es hieß eigentlich schon ganz früh, und die macht mal die Galerie. Und die, das war ich. Also ich weiß gar nicht, wie es eigentlich wirklich dazu gekommen ist, aber es stand immer fest.
Frau Vogtländer, Sie haben aber auch Kunstgeschichte studiert. Also Sie sind nicht nur groß geworden mit der Kunst in Ihrem Elternhaus und waren dem Thema eben noch mehr verbunden als Ihre Geschwister.
Das weiß ich gar nicht so. Meine kleine Schwester hat ganz viel gemalt, aber gemalt haben wir alle im Winter eigentlich immer. Im Sommer eigentlich nie. Im Sommer waren wir immer im Garten, in der Natur draußen. Wir haben nur ein ganz kleines Häuschen gehabt, aber wir haben einen riesen Garten gehabt am Wald und da waren wir immer ganz nah. Wir haben eigentlich alle als Kinder viel mit Kunst zu tun gehabt, aber ich war die, die dann die Kunstgeschichte studiert hat. Lieber hätte es mein Vater gesehen, wenn ich in ein großes Auktionshaus gegangen wäre und dort mit den Originalen gearbeitet hätte. Er hätte natürlich recht gehabt, aber ich war damals mit meinem jetzigen Mann schon zusammen und da wollte ich nicht nach München oder nach Köln, sondern ich wollte nach Frankfurt an die Uni.
Und haben studiert.
Ja.
Und seit 95, wie gesagt, sind Sie, also seit 15 Jahren jetzt, der Kopf der Galerie. Ist das ein schweres oder ein leichtes Erbe?
Also ich habe eine sehr gute Übergangszeit gehabt mit meiner Mutter zusammen. Eine Zeit lang hat meine Mutter mit mir die Galerie geführt. Und das war eine wunderbare Zeit für mich. Ich denke, für meine Mutter auch. Mein Vater war eine sehr dominante Persönlichkeit. Ich denke, auch in so einem Unternehmen muss man das vielleicht auch sein. Und von ihm konnte man nicht sehr viel lernen, wenn man nicht ruhig dabei gesessen hat und zugeschaut hat. Und da ist es schwierig. Das Schwierigste, dachte ich, ist, wie finde ich meine Künstler? Wie bin ich sicher im Finden meiner Künstler? Das war eigentlich meine Hauptüberlegung. Und das war wunderbar mit meiner Mutter. Wir sind durch große Ausstellungen gegangen, wo nur Künstler zum Beispiel ausgestellt haben. Und wir haben uns separat, jeder, die Ausstellung angeschaut. Und danach haben wir gesprochen, was wir gesehen haben. Und es war wunderbar, wir haben dieselben Künstler gesehen. Und mit so jemandem an der Seite, der auch wirklich das Beste für die Galerie will, der ähnliche Vorstellungen hat, war es keine Belastung, die Galerie zu führen.
Das klingt gut. Welche Vorstellungen Sie genau haben, das wird natürlich noch unser Thema sein. Ein bisschen Geschichtliches noch, aber jetzt erstmal die erste Musik, die Sie mitgebracht haben, Frau Vogtländer. Jacques Brel, was Französisches.
Ja, was Französisches. Ich bin in eine Schule gegangen, die mit Französisch angefangen hat. Ich war auch lange Zeit in Frankreich und deshalb möchte ich von Jacques Brel Ne me quitte pas.
ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi. Le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas.
Nicht nur das Flirren geht einem unter die Haut. Jacques Brel selbst ist es. Ich finde, keiner singt das Chanson so schön wie er. Finden Sie nicht auch?
Ich mag es sehr und ich habe auch in der Zeit damals die Impressionisten und auch den Jugendstil natürlich. Den habe ich in der Zeit auch besonders geliebt und ich war, man könnte sagen, etwas frankophil auch während der Zeit. Ich mag Frankreich bis heute, ist auch weiterhin mein Lieblingsland, aber ich kenne inzwischen auch andere.
Mein Doppelkopfgast, die Frau mit dem Dreifachnamen Gabriele Vogtländer-Tetzner, verheiratete Laubenstein, und wir haben uns auf Vogtländer geeinigt. Ganz eng verbunden sind Sie mit der Galerie Prestel, die Sie in dritter Generation leiten. Europas älteste Galerie mit Sitz in Frankfurt. 100 Jahre ist sie im Familienbesitz. Und wir haben schon von Ihnen gehört, dass der Gründer, der Maler und Kupferstecher Johann Gottlieb Prestel, diese Galerie 1774 in Nürnberg gegründet hat und dass sie seit 10 Jahren später, also 1784, in Frankfurt ihren Sitz hat. Dann gab es eine Zeit, wo Nachfahren dieses Prestel in dieser Kupferstecher-Tradition das Haus führten und wie gesagt seit 100 Jahren, seit 1910 ihre Familie. Das war erstmal der Großvater und von dem möchte ich jetzt noch ein bisschen was hören.
Okay, also alles, was ich eigentlich über den Großvater weiß, weiß ich einmal von der Erzählung meiner Mutter. Sie ist schon als Schädelschülerin auch in Frankfurt gewesen und sie hat uns ab und zu etwas davon erzählt. Und zwar hat sie hauptsächlich erzählt, dass es ein wichtiges, großes Auktionshaus war. Und zu den Auktionen im Frühjahr und im Herbst wären immer die Museumsleute aus Deutschland, aber auch aus Paris, aus London und so weiter gekommen. Bevor ich so etwas sage, will ich eine Unterlage dafür haben. Ich wage das nicht zu sagen, ohne dass ich das nicht irgendwo lesen kann. Also habe ich angefangen, die alten Auktionskataloge herauszuholen und angefangen, drin nachzugucken. Das ist eigentlich die weitere Grundlage, aus der ich irgendetwas lesen kann. Die Auktionskataloge, da hatten wir Glück, die sind eigentlich als einzigstes vom Auktionshaus damals übrig geblieben.
Weil der Krieg natürlich dazwischen kam.
Weil der Krieg dazwischen kam und weil ganz vieles verbrannt ist. Und mein Vater war auch im Feld, als sein damaliges kleine Galerie auch verbrannte. Aber er hatte das Glück, dass er einen Vorgesetzten im Militär hatte, der hieß auch Prestel. Und der ließ ihn dann nach Frankfurt gehen und sagte, was noch zu retten ist, rette es und bring es nach Bad Nauheim ins Schloss auf den Dachboden. Und das hat mein Vater gemacht und von dem Auktionshaus seines Vaters hat er eben die Auktionskataloge gerettet. Da war eingetragen, wer zum Beispiel die Arbeiten gegeben hat für die Auktion und es war eingetragen, wer sie gekauft hat und zu welchen Preisen sie gekauft waren. Aber das waren alles Kürzel, alles nur kleine Chiffren und da musste ich suchen, ob es irgendwo mal Informationen der Auflösung der Chiffren gab. Glücklicherweise gab es das dann auch immer mal und dann konnte man Sachen nachvollziehen. Ich glaube, es war 1927. Eine ganz kleine Gruppe von Leuten nimmt auch an der Auktion nur teil. Also es ist nicht so, wie man das heute sieht, wo Hunderte oder per Telefon Tausende von Leuten dran teilnehmen können. Es war eine ganz kleine Gruppe von 15, 30 Leuten, die dran teilnahmen. Und das waren Museumsleute, das waren Kunsthändler, Antiquare, und wohl ein paar einzelne Leute.
Aber Albert, also den Großvater, haben Sie nicht mehr persönlich kennengelernt?
Nein, den haben wir überhaupt nicht mehr kennengelernt. Der ist 36 gestorben, da haben wir noch nicht gelebt. Seine Frau, die Bertel, die hieß Bertha Vogtländer Hildebrand, seine Frau, die haben wir kennengelernt, aber den Albert haben wir nie kennengelernt. Ich kenne ihn von Fotografien nur.
Und jetzt haben Sie geschildert, wie Sie mühsam die Recherche durch die Kataloge betrieben haben. Für welche Kunst stand Ihr Großvater, der das Haus bis 1936 geführt hat?
Eigentlich wollte er hauptsächlich Grafik zeigen. Das war sein Interesse, grafische Arbeiten zu zeigen, Arbeiten auf Papier, Zeichnungen, Aquarelle, auch Drucke, aber eben nur Originaldrucke. genau das, was seine Vorfahren gemacht haben, die Prestels, wo, dass sie besonders gutiert wurden, das hat er aus seinem Auktionshaus ganz rausgetan. Das wollte er gar nicht machen, sondern nur Originalgrafik. Alte Grafik und moderne Grafik hat er bei sich gehabt. Und ich denke, das hat ihm auch entsprochen. Er wollte ja eigentlich Sänger werden. Und das konnte er da nicht, weil er was an die Stimme bekommen hat. Und dann war das so sein zweites Interessensgebiet. Und er ist dann wohl auch als junger Mann an ganz wichtigen Plätzen gewesen, wo er gelernt hat. Das war Ruthard in Berlin zum Beispiel, in Leipzig eins und auch in London. Also er war selbst auch in sehr unterschiedlichen Orten und kannte eben auch ganz viele Leute aus den Auktionshäusern, aus den Museen.
Also Privatleute so gut wie gar nicht.
Ganz wenige, ja.
Das hat sich dann vielleicht schon geändert, als Ihr Vater übernahm nach dem Tod seines Vaters. 36, wie gesagt, hat er übernommen. Bis 95, bis ins hohe Alter, hat Ihr Vater Peter das Haus geführt, von dem Sie vorhin schon erzählt haben, Gabriele Vogtländer, dass er ziemlich autoritär war. Knochen, kann man das so sagen, war?
Ach, er war sehr sympathisch, aber eine Tochter bleibt eine Tochter und in der Familie ist alles etwas anders, wie das in der Öffentlichkeit war. Er konnte sehr charmant sein, auch zu uns konnte er sehr charmant sein, aber als Tochter blieb man eine Tochter.
Nun war also dieser Vater, der sich in der Tradition seines Vaters schon sehr als Kunstkenner, Kunstexperte entwickelt hat, als junger Mann ist er eingestiegen, aber wohl mit einem guten Händchen derjenige, der dieser Galerie Prestel fast 60 Jahre lang das Gesicht prägte. Welches Gesicht war das damals, zu Zeiten Ihres Vaters? Wo ja der Krieg dazwischen kam, wie Sie schon sagten, es brannte ab, Schätze verschwanden. War auch keine einfache Zeit wahrscheinlich.
Also es war eine ganz schwierige Zeit, wie mein Vater das Auktionshaus übernommen hat. Bis ungefähr 30 ist es einigermaßen gegangen. Dann haben die politischen Veränderungen und die wirtschaftlichen Veränderungen einen ganz großen Schlag in das Auktionshaus getan. Die Leute aus dem Ausland konnten nicht mehr kommen. Viele jüdischen Leute konnten nicht mehr kommen. Auch die Kunst, die man eigentlich verauktionieren wollte und die man angeboten hat, konnte man auch nicht mehr zeigen. Also es war eine ganz schwierige Sache.
Diese Vater, sogenannte entartete Kunst.
Ja, mein Vater hat ja als ganz junger Mann, als Abitursgeschenk von seinem Vater, eine Ausstellung in damals dem Auktionshaus machen dürfen. Und da hat er die Beckmann-Schüler ausgestellt. Und das wäre sein Interesse gewesen. Also der Vater meines Vaters
also
hat die Grafik gemocht. Und mein Vater hat dann die Malerei geliebt, Peter. Und er hat eben die erste Ausstellung, die er machen konnte, das waren auch seine Altersgenossen, die Schüler von Beckmann gezeigt. Und er hat aber gesehen, dass das nicht möglich war. Und deshalb hat er ganz kurz in Frankfurt Kunstgeschichte und Philosophie studiert, ist aber dann nach Berlin gegangen und hat Musik, Cello studiert und hätte das auch dann wohl gemacht. Aber dann gab es Situationen, der eigene Vater war gestorben. Wer kümmert sich um die Sache? Und dann ist mein Vater eben nach Frankfurt gekommen, hat sich drum gekümmert, hat aber aus dem großen Auktionshaus eine ganz kleine Galerie gemacht. Es war wirtschaftlich ganz schwierig und er hat sich überhaupt nicht mit dem befassen können, was ihn interessiert hat. Aber mit dem, was er sollte, mit der faschistischen Kunst, das war nicht seine Sache. Und deshalb hat er sich mit Studien mit kleinen Arbeiten aus dem Jahrhundert davor befasst, um 1850. Hausmann, Louis Eisen, Pose, das waren auch damals Bekannte, aber ich zeige jetzt in meiner Ausstellung eine Arbeit von einem Künstler oder mehrere Arbeiten eines Künstlers, der damals gar nicht bekannt war. Das war der Vogt, den mein Vater mehr oder weniger in der damaligen Zeit dann auch entdeckt hatte. Wunderbare kleine Arbeiten, die eigentlich wirken, als könnten sie heute gemacht werden. Ganz viel Luft, Licht und Bewegung haben sie. Also sie sind einem ganz nah, trotzdem sie schon so alt sind.
Er hat noch was anderes entdeckt und darüber sprechen wir gleich. Lassen wir vielleicht sein Instrument, das ihn möglicherweise auch durch schwierige Zeiten gerettet hat, das Cello mal sprechen. Was haben Sie da ausgewählt? Also er hat Musik studiert, weil es ihm mit der Kunst so schwierig gemacht worden ist durch die politischen Umstände.
Ja, er hat Cello studiert und er hat immer über seinem Arbeitsplatz eine kleine Fotografie gehabt vom Rostropowitsch. Und deshalb möchte ich auch gerne ein Stück hören lassen, was Rostropowitsch gespielt hat. Und zwar das Cello-Konzert Nummer 1, Opus 107 von Schostakowitsch.
Da hören wir mal rein in den ersten Satz.
Ja. Thank you.
historischer Live-Mitschnitt aus dem Jahr 1961 aus dem Moskauer Konservatorium. Da spielte Mstislav Rostropowitsch mit den Moskauer Philharmonikern den Anfang des ersten Satzes aus dem Cellokonzert Nummer 1, Opus 107 von Schostakowitsch. Und ausgesucht hat sich das mein Doppelkopfgast Gabriele Vogtländer von der Galerie Prestel. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. Ja, ihr Vater hat nicht nur selbst Cello gespielt, er hat fast 60 Jahre lang das Gesicht von Frankfurts und Europas ältester Galerie geprägt, der Galerie Prestel. Sie haben schon erzählt, auf welche Kunst er sozusagen ausgewichen ist, aber auch mit vollem Herzen und ganzem Engagement. Er hat viel Mut bewiesen, glaube ich, in der Zeit, denn er hat einen Kreis sozusagen entdeckt und gefördert, der unter dem Namen Frankfurter Quadriga bekannt geworden ist.
Das ist ein bisschen später gewesen dann. Mhm. Er hat mehrere Schwerpunkte in seiner Galerie gehabt. Also das waren einmal das 19. Jahrhundert, was er eben in der Zeit des Dritten Reiches sich befasst hat mit diesen Künstlern. Dann hat er auch die klassische Moderne und da hat er speziell die sogenannten deutschen Matisse-Schüler. Das war Pohrmann, Levi und Moll. Die lagen ihm sehr am Herzen und die hat er auch gerne gezeigt. Und als dritte Gruppe, mit denen er aber auch eher angefangen hat, wie sie noch jünger waren, das ist die Quadriga-Gruppe. Das ist eben der Bernhard Schulze, der Karl-Otto Götz, der Otto Greis und der Heinz Kreuz.
Frankfurter Avantgarde, kann man das so sagen, die dann aber Weltruhm erreicht haben.
Ja, die immer, wie das oft so ist, in der eigenen Stadt selbst ist es alles sehr viel schwieriger, wie wenn man woanders hingeht. Bernhard Schulze ist aus Frankfurt weggegangen nach Köln, hat gleich die erste schöne Ausstellung im Museum bekommen. Frankfurt hat weniger Arbeiten, eine sehr schöne Arbeit, aber durch die Künstlerhilfe ist sie ins Städel gekommen. Aber was wir machen konnten, was wunderbar ist, leider hat es mein Vater nicht mehr gesehen. Ich konnte 1999 die Hymne an das Licht von Heinz Kreuz im Städel ausstellen. Und das war eine wunderbare Ausstellung. Im Oktogon vom Städel, wenn man vom Städel vom Main aus die breiten Treppen raufgeht, im ersten Stock oben, ist ein Raum mit 8 Wänden, wie geschaffen für einen Zyklus mit 8 Bildern. Das sind alles große Arbeiten gewesen, 1,50 mal 1,95, also fast mal 2 Meter. Der Künstler hat sie alle auf seinem Bett gemalt, weil das der größte Platz ist, wo er überhaupt malen konnte. Und sie sind in dieser Ausstellung im Städel das erste Mal so gehängt worden, wie der Künstler das auch gerne wollte. Also die zwei größeren, die sind 2x2 Meter, schwarz und weiß gegenüber und dann auf der einen Seite die warmen Farben und auf der anderen Seite die kalten Farben. In jedem Bild ist eine Farbe besonders hervorgehoben worden. Und was sehr schön war bei der Ausstellung noch, ich habe lange mit dem Kreuzer darüber gesprochen, dass es doch da kleine Entwürfe gab und wo die denn wären. Und er hat gesagt, er wird suchen und suchen, er wird sie nicht finden. Dann habe ich gesagt, noch nicht so weit, wir können noch weiter suchen. Und irgendwann ruft er mich an und sagt, auf seinem Schreibtisch, seit mindestens 20 Jahren liegen sie in einem kleinen Kuvert. Alle dort. Und dann war es sehr schön, diese Riesenbilder haben Entwürfe gehabt, die sind handgroß gewesen. Mit unterschiedlichen Farben geschrieben, aber nicht die Farben, die zu den Bildern gehört, nur weil er den Stift gerade gehabt hat. Also ganz abstrakte Ideen für diese riesengroßen Bilder. Und damals war die Frau Sabine Schulz noch in Frankfurt am Städel und mit ihr habe ich damals die Ausstellung gemacht.
Ist schon eine Ehre, oder? Für eine Galeristin
ins
Städel zu dürfen.
Wunderbar, wunderbar war das. Und auch der Heinz Kreuz, wie er seine Bilder dort gesehen hat, gesagt, ich glaube es gar nicht, dass ich das gemacht habe. Also, und auch meine Mutter, die damals noch da war, sagte auch, dass ich das noch mal sehen durfte, dass das dort ist. Also ja, natürlich, wunderbar war das.
Und Sie haben ja eine Tradition zum Städel, denn wie Sie vorhin erzählt haben, Gabriele Vogtländer hat ja Ihre Mutter am Städel auch studiert.
Ja, meine Mutter ist in Essen auf die Volkwangschule erstmal gegangen. Aber die Volkwangschule war damals nicht so eine unbedingte Schule für Malerei. Und deshalb hat sie ihren Vater gefragt, ob sie nach Frankfurt auf die Städelschule gehen dürfte. Und das durfte sie dann. Und da ist sie auch an die Städelschule gekommen.
Und hat sich die Nase an der Galerie Prestel platt gedrückt? Oder wie hat sie ihren Vater kennengelernt?
Ja, sie war eigentlich ganz erstaunt erstmal über die Stadt Frankfurt. Weil, wie sie dann in Städel kam, das muss so gewesen sein, zwischen 36 und 40, oder 37 und 40 irgendwann, es gab gar keine Expressionisten im Städel. Die gab es da gar nicht. Und sie kam aus Essen Und sie hat als Schülerin, ist sie immer im Essen in das Folkwang-Museum gegangen und hat die wunderbaren Expressionisten dort gesehen. Und da war sie in Frankfurt ganz erstaunt, dass das Frankfurt nicht hat. Und da hat sie sich das so in ihrem Kopf ausgemalt. Ja, Essen, Industriestadt, moderne Stadt, die hat die modernen und expressiven Künstler. Und Frankfurt, die alte, ehrwürdige Stadt, die hat die alten, ehrwürdigen Künstler. Ihr war auch nicht aufgefallen, dass wie sie in Folkwang-Museum war, dass sie im Keller unten war, dass sie in den Keller runtergegangen ist und im Keller die Sachen gesehen hat, alle auf dem Boden stehend, nicht mehr an den Wänden hängt, sondern stehend im Boden. Die waren schon aus der Sammlung rausgetan. Und sie hatten damals eine Lehrerin, eine Kunstlehrerin, die ist mit ihnen dort runtergegangen und da konnten sie es anschauen. Die Kunstlehrerin ist irgendwann nicht mehr in der Schule gewesen. Und sie, meine Mutter, konnte als junges Mädchen mit so Zöpfen, ist die in das Folkwang-Museum, hat gesagt, hier in den Keller, da muss ich runtergehen, ich muss mir die Sachen angucken. Die Wärter haben die Tür aufgemacht, sie ist runter, sie hätte stundenlang da unten verbringen können. Dann ist sie irgendwann wieder rausgekommen, hat Tschüss gesagt.
Ja, und wie hat sie ihren Vater kennengelernt?
Ja, sie hat eben, weil sie bei ihm in seiner kleinen Galerie, das war damals gegenüber vom Frankfurter Hof, wirklich nur eine ganz kleine Galerie, so groß wie dieser Senderaum vielleicht hier.
Das ist ungefähr 6 mal 5 Meter behaupte ich jetzt mal.
Ja, viel größer war das auch nicht. Und da hat sie eben zwischen diesen kleinen Arbeiten aus dem 19. Jahrhundert, also von 1850, 60, hat sie auch mal einen Torso von Lehmbruck sehen können oder auch mal einen Beckmann-Schüler sehen können. Und das war das, was sie interessierte. Und deshalb hat sie dort reingeschaut.
Und dann hat es gefunkt.
Und irgendwann, es wurde mal ein Fest gemacht und da haben die sich kennengelernt.
Nun haben wir so viel über die Vergangenheit gesprochen, Frau Vogtländer, jetzt sind endlich Sie dran. Im Jahr 2010 am Ende, im letzten Drittel, haben Sie 2 große Jubiläumsausstellungen präsentiert, wo auch die Geschichte der Galerie das große Thema war. Dieser letzte Gang durch die Vergangenheit, die ja sehr an der Gegenwart anknüpft. Lassen Sie uns doch noch mal gedanklich vielleicht einen Gang, zumindest durch den ersten Raum der Galerie gehen, die heute sich übrigens an der Braubachstraße befindet, gegenüber des Doms. Das war also der letzte Umzug. Erster Raum ist ja auch so eine Visitenkarte von der Galerie. Jetzt zum 100. Jubiläum. Was war da gehängt? Und das waren ja Sie, die das ausgesucht hat und gehängt hat.
Ja, also erstmal wollte ich, ich war sehr in der Überlegung, wie ich überhaupt hänge. Ob ich chronologisch hänge, also zeitmäßig hänge. Wollte ich aber eigentlich nicht, dachte ich, es ist langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hänge verschiedene Zeiten zusammen. Und dann habe ich mich entschieden, mir einzelne Werke herauszusuchen, die ich meine, die sehr gut zusammenpassen. Also ich fange an im ersten Raum mit einem Kopf, einem Holzschnitt von Schmidt-Rottluff, 1918 gemacht, heißt Maria. Ist so richtig, wie das der Holzschnitt ist, weiß, schwarz, heftig nebeneinander gesetzt. Daneben habe ich einen Kopf von Otto Dix, Mondäne Dame, in Farben wie Orange, Rosa, Gelb, Grün, ein dunkleres Rot dazu. Also fast ein bisschen knietige Farben, wenn man so will. Spitze Farben, heftige Farben. Und es heißt ja auch Mondäne Dame. Naja, es könnte auch eine Hure eigentlich sein. Und die Arbeit von Schmidt-Rottluff ist eigentlich auch sehr heftig und auch spitz mit seinem Schwarz-Weiß, mit den Zacken, die überall drin sind. Also ich finde, sie kommunizieren wunderbar zusammen, die beiden Frauen. Und daneben habe ich einen ganz zeitgenössischen, eine Arbeit aus 2010. Dieter Renk heißt er. Hat aber Farben, die mit dem Dix was zu tun haben. Eigentlich habe ich das so bewusst gar nicht gemacht. Es wollte dorthin das Bild und hat auch Gelb, auch Rosa, auch so ein dunkles Auberginenrot, hat dann auch das Grün. Also hat ganz viele Farben, aber ist natürlich wieder was ganz anderes.
Abstrakt.
Aber es gibt, es heißt, es ist angerichtet. Wenn man will, kann man manches erkennen, aber man muss es auch nicht erkennen. Man kann es auch nur als Farbkomposition sehen. Und daneben hängt eine Arbeit von Rudolf Levi. Ein Jude, der auch umgebracht worden ist, 1944. Eine dunklere Arbeit, eine Malerei, die er 1937 auf Ischia gemacht hat, in Italien. Einer von den Künstlern, die mein Vater eben auch sehr geliebt hat, die Arbeiten. Eben von den sogenannten deutschen Matisse-Schülern, Purmann, Levi und Moll. Und man kann vielleicht noch sagen, dass er überhaupt so Kontakt zu diesen Künstlern bekommen hat, war, weil er, wie er in Berlin war und Cello studierte, hat er Purmann kennengelernt. und hat durch Purmann ganz viele Ausstellungen noch gezeigt während der Zeit des Dritten Reiches, eben in den 30er Jahren, die man eigentlich offiziell schon gar nicht mehr sehen konnte. Also man musste wissen, wo sie sind, und durch ihn konnte er die alle sehen. Also das war der vierte Künstler, den ich dort zeige, und dann noch einen ganz aktuellen, Oliver Christmann, ein sehr großes Bild, orange, rot, aber auch bläuliche Töne darunter, viele Schichten übereinander, ein abstraktes Bild, sehr groß, ich habe es sogar auf den Boden gestellt, ich habe es hochkant gestellt, gemalt hat der Künstler es als Querformat, aber man kann sowas machen, man kann oft etwas auch anders stellen, er ist auch einverstanden, ich habe ihn natürlich auch gefragt. Am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil es ein sehr heftiges Bild ist, ob man das wirklich zu den anderen stellen darf. Die anderen dürfen ja nicht kaputt gemacht werden durch sowas Heftiges, aber es ist überhaupt nicht der Fall. Und es ist eben auch ein Bild, wenn man so schöne große Fenster hat wie wir, dann will man auch nach außen wirken. Man will den Leuten, die draußen vorbeigehen, zeigen, schaut mal, so etwas gibt es zum Beispiel auch oder auch was anderes. Und deshalb ist auch wichtig, gerade, dass man im ersten Raum auch Bilder hat, die auch auf Entfernung wirken.
Also da konnte man sich schon jetzt ganz gut ein Bild machen, welches Temperament Gabriele Vogtländer hat und wie sie ihre Galerie gestaltet. Genaueres erfahren wir gleich. Jetzt hören wir erstmal eine ganz andere Art von Musik, die sie uns mitgebracht haben. Uta Dobertin, wer ist das?
Das ist eine Pianistin, sogar hier aus Frankfurt. Sie hat mit ihrer Band auch bei uns in der Galerie schon gespielt, deshalb habe ich sie ausgesucht. Und wir sind ja auch eine Galerie, die nicht meint, wir müssen mal weiß wir wohin gehen, um gute Künstler zu finden, sondern wir meinen, wir finden sie auch vor Ort. Und wie gesagt, Uta Dobertin hat bei uns schon öfters gespielt und deshalb habe ich auch ein Stück von ihr ausgesucht, und zwar heißt es Jordu, und sie spielt es als Pianistin.
Das hören wir einfach mal.
Ja.
Jazz, ausgesucht von der Frankfurter Galeristin Gabriele Vogtländer-Tetzner, Laubenstein heißt sie auch noch. Ich darf Gabriele Vogtländer sagen in dieser Stunde. Mein Name ist Ulrike Schneiberg. 100 Jahre Galerie Prestel in ihrem Familienbesitz, Frau Vogtländer, das wurde Ende des Jahres groß gefeiert, wird auch noch in diesem neuen Jahr 2011 groß gefeiert mit dem zweiten Teil der Jubiläumsausstellung, die morgen am 13. Januar ab 18 Uhr eröffnet wird und bis Ende März dann zu sehen ist in der Galerie Prestel in der Frankfurter Braubachstraße. Und diese Formation, die wir gerade gehört haben, die macht auch in Ihrer Galerie Musik zu diesen Ausstellungseröffnungen?
Wir machen es nie zu Eröffnungen, sondern wir machen es in Zwischenzeiten. Wir verabreden das ab und zu und dann machen wir das in der Galerie.
Kunstverständnis der Gabriele Vogtländer. Ihr Vater war eine sehr prägende Gestalt, auch Ihr Großvater schon. Sie sind in dieser Familientradition groß geworden. Was ist für Sie heute wichtig als Galeristin, was das Programm betrifft? Unterscheidet sich das sehr von dem, was es früher dort gab?
Also ich denke, von dem Schwerpunkt meines Vaters unterscheidet es sich so extrem nicht. Außer, dass es jetzt natürlich andere, neuere Künstler, jüngere Künstler. Aber ich zeige ja auch die Künstler, die er schon gezeigt hat. Eben weiterhin die Quadriga-Künstler. Das ist eben der Bernhard Schulze, der Karl-Otto Götz, der Otto Greis und der Heinz Kreuz. Ja. Und
Frankfurter Avantgarde, kann man das so sagen, die dann aber Weltruhm erreicht haben.
Ja, die immer, wie das oft so ist, in der eigenen Stadt selbst, ist es alles sehr viel schwieriger, wie wenn man woanders hingeht. Bernhard Schulze ist aus Frankfurt weggegangen nach Köln, hat gleich die erste schöne Ausstellung im Museum bekommen. Frankfurt hat weniger Arbeiten, eine sehr schöne Arbeit, aber durch die Künstlerhilfe ist sie ins Städel gekommen. Und zeige auch seine, in Anführungsstrichen, jungen Künstler. Das ist zum Beispiel die Renate Sautermasse, die Gloria Brandt und auch andere. Aber ich zeige natürlich wesentlich die Künstler, die ich auch neu ausgesucht habe. Aber ich bin in der Hinsicht natürlich geprägt von dem, was mein Vater und meine Mutter und was ich als Kind auch immer gesehen habe. Und eben auch eine Großmutter, die malt, eine Mutter, die in der Städelschule gemalt hat.
Ja, das bleibt nicht ohne Spuren.
Ja, wir haben die Kunst eigentlich überall bekommen. Das war auch einfach in der Schule, wo ich dann mal gut war. Kunst.
Ja. Wenn man Ihre Künstler, die Sie heute vertreten, Frau Vogtländer, so schnell mal durchschaut, die Geburtsjahrgänge, die liegen in der Mitte des vergangenen Jahrhunderts, also 1950, 1960, so die meisten sind in dieser Zeit geboren. Und es sind vor allem deutsche Künstlerinnen und Künstler. Und, apropos Künstlerinnen, es sind bestimmt die Hälfte Frauen dabei. Hat das damit zu tun, dass Sie Frau sind als jetzt Leiterin der Galerie?
Also damit hat es erstmal gar nichts zu tun. Bei meinem Vater war es so, dass die Quadriga-Künstler waren ja alles Männer, aber die nächste Generation waren auch alles Frauen bei meinem Vater. Und ich habe erstmal da gar nicht geguckt, ob es Mann oder Frau war. Das interessiert mich eigentlich gar nicht erstmal. Ich gucke nur nach der Kunst und sehe danach erst, wer dahinter steht. Aber seitdem man mich gefragt hat, ob ich eine Frauengalerie bin, und das bin ich nicht, sondern ich bin eine Galerie für Kunst und das können Frauen und Männer sein, habe ich vielleicht noch etwas, weil mir auch irgendwie die Frauen kamen mir oft sehr viel näher vielleicht, habe ich verstärkt Frauen erst gehabt, aber ich habe jetzt sicher, glaube ich, auch ähnlich viel Männer. Ich glaube, die Frauen sind nicht mehr so in der Überzahl.
Wie wählen Sie Ihre Künstler und Künstlerinnen aus?
Ja, also ich wähle es rein nach dem, was sie machen aus. Das ist das Einzige, was Grundlage dafür ist.
Also Sympathie spielt überhaupt keine Rolle.
Nein, es ist sogar eher die Schwierigkeit. Es ist eher eine Schwierigkeit. Also es kommen ja manchmal Künstler in die Galerie, da weiß ich es gar nicht, dass es Künstler sind. Die kommen lange in die Galerie und sprechen mit mir. Ich finde sie sehr sympathisch. Wir gucken die Kunst zusammen an und sie wissen viel und es geht wunderbar. Und irgendwann, wenn sie vielleicht mal ein Jahr gekommen sind, sagen sie mir, und sie sind auch Künstler, ob sie mal was zeigen dürfen. Und dann sage ich ihnen, es ist jetzt, wo ich sie kenne, für mich vielleicht schwieriger, was dazu zu sagen. Aber ich werde zu ihrer Kunst genau dasselbe sagen oder für mich genauso entscheiden, wie wenn sie es mir am ersten Tag gezeigt hätten. Ich kann es nicht nach Sympathie oder keine Sympathie, danach suche ich überhaupt nichts aus, sondern wirklich nur nach dem, was ich sehe. Und da weiß ich eigentlich ganz genau. Ich habe zum Beispiel auch einen Freund, einen Bildhauer, den kenne ich schon 25 Jahre. Wir gehen mit unseren Kindern wandern gegangen. Da waren sie 2, 3 Jahre. Heute sind sie über 20, die Kinder. So lang kennen wir uns. Und er hat ganz traditionell die Bildhauerei in Nürnberg beim Professor Uhlig studiert, hat mit ganz traditionellen Materialien gearbeitet, mit Stein, mit Holz, mit Metall. Und hat mir aber immer gesagt, er würde eigentlich ein Material suchen, was mit der Jetztzeit was zu tun hat. Und irgendwann hat er das Material gefunden gehabt, das war ein Kunstharz. Und dann fing er an, mit dem Kunstharz zu arbeiten. Aber das waren dann so Objekte, die fahl, gelblich, ein bisschen weißlich, ein bisschen hellblau, ein bisschen rosa, also eigentlich Unfarben, eigentlich gar keine Farben drin hatten. Für mich nicht angenehm. Und irgendwann war plötzlich richtig Farbe drin. Blau, Rot, Orange, Grün, die verschiedensten Farben. Und dann ist mir das selbst klar geworden, ein Bildhauer, der hat doch eigentlich immer Materialien, Holz, da ist die Farbe drin, muss er keine Gedanken drauf verwenden. Oder Stein, nimmt er entweder einen Marmorstein, dann hat er eine helle Farbe, oder einen schwarzen Stein, dann hat er dunkle Farbe, mit Struktur drin, hat er auch alles drin, im Metall auch. Und deshalb hat er am Anfang, wie er den Kunstharz genommen hat, auch überhaupt keine Gedanken an die Farbe verschwendet. Weil er war das ja gewohnt. Es ist im Material drin, die Farbe auch schon. Aber in dem Material war sie eben nicht drin. Und wie er sie reingetan hat, dann war es auch das Richtige für mich. Und seitdem zeige ich es auch. Das ist der Harald Pompel. Hab eine wunderbare große Arbeit im ersten Raum auch gleich stehen, die man auch schön von Weitem von draußen sieht. Mit diesem Material macht er ganz unterschiedliche Sachen.
Farbteller auf Farbteller so aufeinander gestapelt.
Ja, so Ringe oder so runde Formen aufeinander gestapelt. So eine Arbeit habe ich vorne im ersten Raum stehen zurzeit.
Frau Vogtländer, können Sie verstehen, dass jemand überhaupt keinen Zugang zu Kunst oder zeitgenössischer Kunst hat?
Aber natürlich, in der eigenen Familie gibt es genug Leute, die gar nichts damit zu tun haben.
Und auch keinen Zugang finden.
Gar keinen Zugang.
Haben Sie auch solche Kunden, die kommen und sagen, ich möchte mir gern was Schönes hinhängen, ich weiß nur nicht was, helfen Sie mir mal?
Wenn Kunden kommen, sage ich, sie sollen sich umschauen und sie müssen eigentlich erst mal gucken ein bisschen. Und wenn wir so eine Ausstellung wie jetzt haben, wo wir sehr unterschiedliche Temperamente, unterschiedliche Formen zeigen, ist es auch für jemanden eigentlich ganz gut zu gucken. Dann kann er sich verschiedene Sachen angucken. Sagt, das wäre vielleicht, was mich interessieren könnte. Und dann kann ich von diesem Künstler Ihnen mehr zeigen. Oder wenn ich nur eine Ausstellung von einem einzelnen Künstler habe, dann kann ich ihm Kataloge geben. Sie können mal in dem Katalog gucken, ob es irgendetwas drin gibt, was sie anspricht. Und wenn sie was anspricht, dann würde ich ihn von dem Künstler Arbeiten zeigen. So muss man sich langsam dran tasten. Ich denke, jemand, der in die Galerie kommt und vielleicht gerne was hätte, dem muss man auch vielleicht Zeit geben und der muss gucken.
Muss der viel Geld haben?
Der muss auch erstmal nicht viel Geld haben. Von jungen Künstlern, die arbeiten, kosten erstmal nicht viel. Ein Sofa kostet sich ja sehr viel mehr wie ein Bild von einem jungen Künstler.
Pi mal Daumen, eine Hausnummer?
Kleine Arbeiten kriegt man auch schon für 1.000 Euro. Und wenn es Arbeiten auf Papier sind, ist auch der Betrag tiefer. Wenn man eine große, wandfüllende Arbeit haben will, dann sind es ein paar Tausend.
Das Sehen, das scheint bei Ihnen eine ganz große Rolle zu spielen, Gabriele Vogtländer. Sie haben geschildert, wie Sie Ihre Bilder aufhängen und dass Farben korrespondieren und dass Sie auch aus dem Bauch intuitiv das Hängen, wo eben ja, Dialoge auch entstehen können. Schult das Sehen in der Malerei auch das Sehen in anderen Dingen, so im Leben generell?
Das glaube ich gar nicht, sondern das ist ein Sehen für die Malerei. Und wir haben eben immer viel gesehen. Und ich denke, das ist für die Malerei auch das Allerwichtigste, dass man sieht. Man muss gar nicht so viel darüber sprechen, sondern man muss sehen, immer wieder sehen. Und eine unserer Künstlerinnen sagt auch, das Hören, das Erzählen darüber ist schön, aber gucken müssen Sie, gucken. Das ist das Allerwichtigste.
Was würden Sie sich jetzt, wenn Sie so die Museen der Welt, die Sie vielleicht schon kennengelernt haben, vor Ihrem inneren Auge vorbeiziehen lassen, welches Bild würden Sie sich jetzt in diesem Moment am allerliebsten angucken?
Ich lasse nicht die Museen der Welt in meinem Kopf durchlaufen, sondern ich nehme vielleicht das, was ich gerade als letztes gesehen habe. Ich war im Wiesbadener Museum, was ja jetzt auch gerade eine wunderbare Expressionistenausstellung hat. Und die haben wunderbare Jewelinskis aus den verschiedensten Zeiten, ganze Reihe vor Köpfen. Um 1909 Köpfe, 4, 5 Köpfe, die noch sehr gegenständlich sind. Ganz intensiv in der Farbe, in einem runden Raum drin. Dann im nächsten Raum haben sie eine Reihe von Köpfen, die sind sehr viel zarter in den Farben und sind im Charakter sehr viel strenger schon. Auch wunderbar, auch nicht nur 5, 6 von diesen Köpfen haben sie. Und dann haben sie Lithografien, auch wieder alles Jawlensky, wo nur der Kopf umrandet ist, schwarz-weiß. 5, 6 auch ganz nah beieinander liegen. Also so ganze Reihen von diesen wunderbaren Arbeiten. Also die zum Beispiel. Oder im Städel, die haben die Ausstellung Die Chronologie der Bilder. So ein Bild wie der Francis Bacon kann sich da natürlich wunderbar durchsetzen. Der hat außenrum den Goldrahmen, damit rahmt er sich gegen alle anderen schon mal ab. Hat innen drin einen wunderbaren blauen Ton, hauptsächlich einen Innenraum, in dem ganz innen drin eine kleine, völlig verquerte, rosane Figur sitzt. Die tut einem richtig leid, aber es ist wunderbar.
Die Kunststadt Frankfurt nicht zu vergessen, auch Wiesbaden. Sie haben uns richtig Lust gemacht, mir auf jeden Fall. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und dass in diese Kunststadt Ihre Galerie, die Galerie Prestel, seit 100 Jahren im Familienbesitz gehört, die Sie, Gabriele Vogtländer, seit 15 Jahren, seit 1995 leiten. Das, finde ich, braucht einen besonderen Glückwunsch. Danke, dass Sie heute da waren. Und zum Schluss hören wir nochmal Jazz, den Sie lieben.
Ja, genau. Und zwar vom Hessischen Landesjugend-Jazzorchester, dirigiert von Wolfgang Diefenbach. Und Herr Diefenbach kommt auch ab und zu in die Galerie, also da gibt es auch Anknüpfungspunkte. Wir hören dieses Orchester öfters im Rhein-Main-Gebiet und sie spielen wunderbar, diese Jugendleute. Ganz intensiv, sind ganz emotional dabei, mit viel Elan dabei. Also es macht riesige Freude. Because I Love You heißt das Stück.
Gabriele Vogtländer-Tetzner-Laubenstein war das. Mein Name ist Ulrike Schneiberg und wir danken beide fürs Zuhören.
Danke Ihnen auch.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. ermöglicht durch ihre Gebühren.